Ihr hört ein Alex Exclusive.
Welcome back, Daniel.
Danke, vielen Dank.
Hola, schön, dass du wieder zurück bist.
Und ja, heute, danke nochmal für die Einladung.
Ganz genau, heute geht's zum Thema Sabbatical. Heute geht's ja nirgendwo hin, oder?
Naja, heute geht's, glaube ich, ganz viel, in ganz viele verschiedene Länder. Ich weiß auch gar nicht genau, in welche. Aber hört nochmal zurück in die anderen Folgen zum Thema Barranquilla. Da lernt ihr Daniel so richtig kennen. Und wir haben ihn ja nochmal eingeladen heute zum Thema Sabbatical. Aber welche Länder er genau bereist hat, ich glaube, das wird er uns jetzt erzählen. Aber verrate uns doch erstmal, wie kamst du dazu, ein Sabbatical zu machen?
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Einfach nur, weil ich sehr gerne reise. Ich habe tatsächlich mal schon lange vor, mir eine längere Auszeit zu nehmen. Also man kann ja sagen, 3 Wochen reichen nicht immer aus. Und ich wollte tatsächlich meine lateinamerikanische Ecke kennenlernen. Hintergrund, ich bin sehr jung aus Kolumbien nach Deutschland gekommen, als ich 20 Jahre alt war. Und deshalb hatte ich leider nicht die Chance, nicht mal mein Land kennenzulernen. Und natürlich weniger noch an meine Nachbarländer und die ganzen anderen Länder drumherum. Und es war quasi mein Traum auch mal, dass ich das machen kann. Und irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich angefangen habe, auch zu planen. Zumal meine Firma hat auch solche Programme ins Leben gerufen, wo du ja auch dir eine Auszeit nehmen kannst, ohne dass du jetzt die Firma verlassen musst. Und dann kannst du auch mal Geld einsparen, das später dir ausgezahlt wird, wenn du halt nicht mehr arbeitest. Und das habe ich einfach nur genutzt. Genau, also der Zeitpunkt war gekommen. Ich war ziemlich sicher, dass ich den Zeitraum so auswählen würde, dass es hier in Deutschland kalt ist. Deswegen habe ich den jetzt von Oktober bis Ende April dann ausgewählt und bin erst vor 2 Wochen wieder in Good Old Germany zurück.
Hast du dich... Nee, mach mal nachher alles. Ich habe schon 1000 Fragen auf einmal. Ich weiß gar nicht, wo ich starten soll. Aber besser ist, wir gehen mit roten Faden vorher.
Ganz genau. Vielleicht fangen wir mal der Frage 1 an. Wie hast du dich denn auf dieses Sabbatical vorbereitet?
Typisch deutsch. Also ich bin zwar 100% Barranquillero aus Barranquilla, Kolumbien, aber ich habe natürlich auch viele deutsche Tugenden inne und eins davon ist das Thema Planen. Ich habe mich wirklich mit einem richtigen Projektplan beschäftigt. Also ich habe eine Excel-Tabelle gebaut, wo ich die ganzen Punkte, die ich machen musste, die ganzen Themen, und ich habe das einfach nur so strukturiert, dass ich die mir quasi 6 Monate davor beschäftigt habe. Was brauche ich? Was will ich? Was muss ich unbedingt machen? Was muss ich kaufen? Packliste etc. Und ich habe das einfach nach und nach mit Leben gefüllt. Und am Ende ist es tatsächlich auch so, dass all das, was ich quasi da eingetragen habe, erfüllt habe. Und das hat mir extrem viel geholfen, weil es ist jetzt nicht einfach, mal sowas zu planen, inklusive Wohnung unterzuvermieten, inklusive Vertrag quasi bei der Firma auch zu klären, wie sieht es aus mit dem Geld, auch das Thema Packen, Kaufen, Sachen, die man kaufen muss, die man denkt, oh Gott, hätte ich überhaupt jemals daran gedacht, wenn ich mir diesen Blog nicht gelesen hätte. Also ich habe mich wirklich sehr strukturiert vorbereitet und ich muss sagen, das war sehr gut, weil ansonsten hätte ich unterwegs Sachen vermisst und die werden wahrscheinlich nicht mehr ermöglicht, sie nachzuholen, ja.
Also, bist du jetzt schon Deutscher?
Ja, ich habe leider gesagt. Also in dem Fall Gott sei Dank. Und ich glaube, es ist extrem wichtig. Also man sollte es nicht auf die leichte Schulter nehmen, zu sagen, ja, ich gehe einfach nur weg und ich bin 6 Monate raus. Man sollte tatsächlich im Vorfeld planen und einfach nur wissen, was man will. Aber jetzt kommt der Latino-Teil in mir. Ich habe nur einen Plan gehabt, als ich dann Deutschland verlassen habe. Und der Plan war, nicht mehr zu planen.
Aber verstehe ich, ja.
Wie lange hast du gebraucht für die Vorbereitung?
Tatsächlich um die 6 Monate davor. Mhm. Also zwischen 6 Monate und 3 Monate habe ich gebraucht ungefähr. Und es ging tatsächlich los, als ich mich erstmal mit Leuten ausgetauscht habe, die ich kannte und auch sowas gemacht haben. Und ich habe extrem viele Tipps mehr von denen geholt. Und das ist wirklich ziemlich wichtig, weil ich gebe einfach nur einen Tipp, was vielleicht selbstverständlich ist, aber ich vielleicht nicht dran gedacht hätte. Nehme bitte mehr als eine Karte mit, um Geld rauszuholen und halte die auch in 2 unterschiedlichen Orten in deinem Gepäck.
Kreditkarte.
Genau, Kreditkarte, ja. Geldkarte. Ich hätte nicht unbedingt dran gedacht. Mhm. Und es hat mir insofern geholfen, dass ich einfach nur all das, was ich so gehört habe, Beispiel, ich quatsch mit dir, Franz, ich gehe ja hin und dann sagst du mir, ah, übrigens, ich kenne jemanden, der das gemacht hat. Und dann denke ich, oh Gott, daran hätte ich nicht gedacht. So voll meine Excel-Datei aufgemacht und eingetragen und dann weiß ich, ich vergesse das Thema nicht. Also ein bisschen zu strukturiert, zu deutsch, aber mir persönlich, so bin ich auch, hat mir sehr geholfen und das kann ich wirklich jedem empfehlen, weil es gibt wirklich vieles. Also wenn ich die ganzen Zeilen jetzt nennen würde, das sind um die 70 Zeilen, die ich berücksichtigt habe. Also Excel-Zeilen.
Ja, hast du dir selber eine eigene Tabelle quasi strukturiert oder hast du schon irgendwas vorgefertigt?
Ich hatte was vorgefertigt, tatsächlich von jemandem, der mir einen Tipp gegeben hat, aber ich habe natürlich auch das so strukturiert, wie es mir gefällt, aber ich habe das Grundgerüst habe ich von ihr bekommen, ja.
Und wo hast du die Leute kennengelernt? Kanntest du die schon oder hast du auch irgendwelche Blogs oder Podcasts? Oder
guter Punkt. Ich habe Leute schon gekannt, die das gemacht haben und auch bei mir in der Firma wenige, aber haben es gemacht, im privaten Bereich auch und ich habe mich einfach nur ausgetauscht. So wie wir jetzt, Gespräche etc., welche Tipps gibst du mir? Ich könnte auch 1000 Tipps geben und das andere ist, wie ich dann quasi das umgesetzt habe, nach und nach. Also ich habe mich da nicht von der Ruhe bringen lassen. Ich wusste, dass ich genug Zeit habe. Und jedes Mal, wenn ich was erledigt habe, habe ich einfach nur ein quasi grün markiert, das Thema ist durch. Und genau, ich hatte auch Termine im Vorfeld vereinbart. Also es klingt sehr deutsch, ist es aber auch. Das war aber gewollt und das war gut so.
Also ich bin total begeistert davon. Ich die ganze Zeit so, ja, ich brauche das auch. Ich muss das machen.
Ja, und ich kann.
Gibt es das auch in Kolumbien? Also dass auch Kolumbianer aus Kolumbien raus ein Sabbatical machen?
Das ist auch interessant. Ich habe ein paar kennengelernt, welches auch sehr lange gereist sind und ich habe mich sehr gewundert, weil normalerweise findest du unterwegs nur Leute, die aus Europa kommen, also Gringos. Europa oder aus den USA. Ab und an ein paar Asiaten. Aber meistens sind es Europäer. Wahrscheinlich, weil sie ja mehr Geld haben, mehr Auszeit nehmen können, etc. Latinos hast du kaum gesehen, die so von mir aus Kolumbianer in Chile, die im Hostel geschlafen haben. Hast du kaum gesehen, aber ja, das gibt es auch, nur nicht so häufig.
Das hat auch was mit Privilegien einfach zu tun.
Das ist ein guter Punkt, das ist einer der Learnings, die ich gemacht habe. Ja, dazu vielleicht später, aber ja, tatsächlich.
Auch einfach mal sagen, ne? Es ist einfach, die Welt ist nicht gerecht.
Wir sind privilegiert hier in der Lage, in der wir sind. Da ihr geworden seid, wo ich jetzt wohne. Mhm. Und das sollte man auf jeden Fall sehr schätzen und auch dankbar dafür sein.
Auf jeden Fall,
absolut.
Ja.
Jetzt kommen wir aber erstmal zur spannenden Frage. In welchen Ländern warst du denn?
Also meine Reise hat tatsächlich in den USA begonnen. Nicht, weil ich unbedingt dahin gehen wollte, sondern weil ich tatsächlich Familie da habe, die ich auch gerne besucht habe.
Das finde ich jetzt spannend, dass du sagst, deine Reise hat in den USA begonnen und dass du nicht sagst, meine Reise ging zuerst in die USA oder so.
Also ja, es hat für mich da begonnen und das war auch gut so, unter anderem auch, weil über die USA zu fliegen ist günstiger. Mhm. Aber es war nicht unbedingt mein Reiseziel. Also ich habe es nur deshalb gemacht, Familie und weil es günstiger ist. Und von da an bin ich dann tatsächlich südlich gegangen in Mittelamerika, also Mexiko, Belize, Guatemala. Super tolles Land zum Bereisen, Geheimtipp. Dann bin ich über Weihnachten nach Kolumbien geflogen, da habe ich meine Familie besucht, habe auch mal ein bisschen Zeit verbracht da und dann bin ich weitergereist vom von Kolumbien aus Richtung Süden bis nach Chile, wo meine Reise beendet hat. Und das Schöne an der Geschichte ist, ich bin tatsächlich die ganze Zeit nur per Land gefahren. Es gab nur zwei Ausnahmen, zur Galapagos-Insel und dann innerhalb von, also von Brasilien nach Chile und von Chile zurück nach Kolumbien. Aber ansonsten habe all das, was ich euch beschrieben habe, Kolumbien bis nach Chile, das sind geschätzte 4000 Kilometer, per Bus gemacht.
Boah, krass.
Ja. Und warst du komplett alleine?
Ja, also meine Freundin hat mich tatsächlich einen Teil der Strecke begleitet. Mhm. Aber ansonsten war ich tatsächlich alleine, ja.
Verrückt.
Oh, das ich war viel. Alleine, aber nie allein. Das ist das Schöne an dem Reisen, also das Backpacking.
Ja.
Dass man auch viele Leute kennt und das macht die Reise aus, weil ich bin reicher gekommen aufgrund dessen, dass ich neue Leute, neue Kontakte, neue Erfahrungen, neue Freunde, kann man auch sagen, gefunden habe, die ich vor der 6,5 Monate nicht hatte. Und das ist mit das Wichtigste, was ich aus der Reise mitnehme.
Aber wie fühlt es sich an, den Traum von so vielen Leuten zu leben?
Schön, und du sagst es ja. Ich fühlte mich privilegiert, sowas machen zu dürfen. Als Deutscher nicht unbedingt, aber als Latino, weil erstens, nicht jeder Arbeitgeber macht mit. Zweitens, du musst Kohle haben, um das umzusetzen. Drittens, du musst wissen, wie man alleine reist.
Ja.
Und das habe ich natürlich auch gelernt, weil ich hier wohne. Viertens, es tut wirklich ganz gut zu wissen, dass während andere Leute ihr Leben nach wie vor durchführen oder machen, ich was anderes tue, was ich glaube, fast jeder machen will. Mhm. Von daher, das hat sich extrem gut angetan. Das hat mich jetzt nicht unbedingt motiviert. Ich brauche das nicht. Dennoch, wenn man einfach nur sich zurückgenommen hat, ein bisschen Gedanken hat über was auch immer, dann merkt man wieder, wow, das, was ich tue, ist etwas, was ich schätzen muss und auch genießen sollte. Weil glaube nicht, dass du 6 Monate immer gut gelaunt bist. Deswegen, wenn es solche Phasen gab, wo du keinen Bock hattest, wieder einzupacken, auszupacken, auschecken, Hostel wieder hier, dann denkst du, ach scheiße, schon wieder. Mhm. Und dann denkst du dir nachher später, sei froh, dass du überhaupt machen kannst, und dann ist das Thema sofort weg. Mhm. Ja.
Hast du komplett gar nicht gearbeitet in der Zeit?
Nein, komplett weg. Also ich habe das auch so geplant, das war auch mit dem Arbeitgeber so vereinbart. Ich habe nichts mitgenommen und ich hatte tatsächlich Kontakt zu meinem Chef, der mir mal zwischendurch, als ich eine berufliche Frage gestellt habe, ganz klar und deutlich gesagt hat, Daniel, du hast es ja verdient, deswegen schalte komplett ab, ich kümmere mich drum, und das war quasi ein Signal, okay, lass ihn in Ruhe und genieß das. Das war spätestens quasi der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, Schluss. Ja. Und das war gut so übrigens, weil wenn man Urlaub hat, hat man Urlaub, wenn man auf Sabbatical ist, hat man ein Sabbatical, wenn man arbeitet, volle Kanne, ansonsten perfekt, glaube ich.
Du hattest ja jetzt schon auch gerade nochmal so eine Art Reisetief angesprochen oder so angedeutet, dass man dann keine Lust hat, wieder einzupacken oder dass man mal sich sehr stark mit sich selber auch vielleicht auseinandersetzt. Wie bist du mit so einem Reisetief umgegangen, wenn du eins hattest?
Das ja, also als Tief würde ich das nicht bezeichnen, weil das ist eher schon so, dass es kommt auf die Persönlichkeit an. Und ich wohne ja lange hier, ich habe keine Familie, also ich bin da eher verhärtet. Von daher, das war kein großes Problem. Es gibt Momente, wo man einfach nur keinen Bock hat auf etwas. Die Frage kann ich aber insofern bearbeiten, weil ich Leute getroffen habe, die dieses Tief hatten. Und das, was ich dann jenem empfehlen kann, ist, auch dann, wenn man 6 Monate unterwegs oder ein Jahr und alleine, nehmt euch einfach mal die Zeit für euch und tut nichts und genieße einfach nur die Einsamkeit und die Ruhe. Das heißt, viele Leute denken, das war auch meine Denke, ich muss 6 Monate nonstop überall hin. Und es tut einem wirklich ganz gut, wenn man an einem Tag, 2 Tage, 3 Tage einfach nur da bleibt, wo man ist, einen Tag genießt, nichts tut, etc. Und man auch Zeit hat, sich darüber Gedanken zu machen, was ich gerade tue, ein bisschen zu reflektieren, was ich gemacht habe, was kommt. Und das hilft einem extrem, um nochmal Kraft aufzutanken, weil es ist tatsächlich anstrengend, ständig unterwegs zu sein. Und das habe ich ein bisschen vermisst. Diese Routine, diese tägliche Routine, die ich hatte, hatte ich da nicht, weil jeder Tag anders war. Das ist das ganze Flair an der Sache. Es ist aber nie jedermanns Sache. Deswegen muss man unbedingt aufpassen und sich seine Ruhezeiten gönnen, auf jeden Fall.
Hattest du dir denn schon feste Zeiträume im Vorfeld gebucht? Wahrscheinlich nicht, ne? Du bist dann eher so spontan von Guatemala dann weiter, oder wie ging das?
Genau, und das ist auch, jeder ist anders. Meine Idee war, oder beziehungsweise ich gebe euch den Hintergrund. In Deutschland plane ich jeden Tag meines Lebens, egal ob Freizeit oder Arbeit. Termine, von meinem Termin zum nächsten, dann am Wochenende kommt mein Freund, dann wollen wir gemeinsam was tun. Also ich bin immer am Planen. Das ist nicht, weil ich das mag, sondern es ist in Deutschland so. Ja. Als ich Deutschland verlassen habe, habe ich mir vorgenommen, ich habe nur einen Plan, nämlich nichts zu planen. Ich hatte eine grobe Route, klar. Alles andere war super spontan. Das heißt, bestes Beispiel Peru. Ich wusste, Peru ist ein wunderschönes Land. Ich hätte nur nicht gedacht, dass ich so lange da verbringe, wie ich verbracht hätte. Also mein Plan waren 2,5 Wochen. Ich bin fast 1 Monat da geblieben.
Krass. Wie hast du die Länderauswahl getroffen?
Einfach. Ich wusste, ich kannte ja die Länder und ich wusste, dass ich eine Route hatte. Das war quasi mein Plan. Aber Route bedeutet nicht Stadt A, B und C und D. Sondern Route war, ich komme im Norden an und fahre durch nach Süden. Das war die Route. Wo zwischendurch, entscheidet sich vor Ort. Genau. Deshalb hatte ich keinen Plan. Was aber wichtig ist, und das ist vielleicht nicht etwas, was jeder weiß und was auf unbedingt gesagt werden soll, man kriegt extrem viele Tipps von Reisenden. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe vom Norden nach Süden gemacht. Ich habe viele Leute getroffen, die vom Süden nach Norden gefahren sind. Und du triffst sie irgendwo. Und dann sagen sie dir, ich komme gerade aus Bolivien und mein nächster Ziel ist Bolivien. Und dann fragst du sofort, was hast du vor, was hast du gemacht? Dann erzählt er mir und dann fange ich an, einfach mal mir die Sachen anzuschauen und sage, oh, da will ich hin. Oder da will ich nicht hin. Mhm. Das Gleiche geschieht im Umkehrschluss. Er fragt mich, wo kommst du her gerade? Und dann sage ich, Peru, oh, kannst du mir sagen, was du da gemacht hast? Das heißt, diese Kultur lebt auch von Austausch. Und das ist extrem gut, weil dadurch kommt man ins Gespräch, Leute kennenlernen, Tipps, Kontakte etc. Und das hat mir persönlich sehr gut getan.
Mir stellt sich gerade noch die Frage für die für diese ganzen Grenzübergänge, wie hast denn du das gemacht? Hast du diese ganzen Visa am Anfang beantragt? Oder, also ich weiß es gerade gar nicht, wie ich mir das jetzt vorstellen kann.
Schön, dass du es fragst. Ich gebe schon mal einen Tipp vorweg, welches mir gegeben wurde und ich extrem darauf geachtet habe. Wenn man per Land reist, sollte man alles darauf setzen, dass man einen Stempel bekommt, wenn ein Stempel zu vergeben ist. Weil alles andere wird sehr problematisch sein, wenn man das Land verlässt. Also, wichtiger Tipp, egal wohin ihr geht, ob per Land, per Schiff, an der Länderdreieck, Kolumbien, Peru, Brasilien, dann Amazonien, da kann man auch per Schiff das Land die Grenze überqueren, unbedingt einen Stempel, bitte.
Ja? Aber wo bekommt man einen Stempel?
Es gibt immer Grenzübergänge, wo Leute da sind, aber man muss manchmal sogar die suchen, weil sie sind ja gar nicht da. Das heißt, man muss quasi fragen, wo ist ein, ich brauche einen Stempel. Das gibt's, genau. Mhm.
Und wofür brauchst du dann den Stempel, wenn du ausreist?
Ja, weil dann, wenn du ganz normal über die Grenze, über eine normale Grenze, Landesgrenze zum Beispiel mit dem Bus und du keinen Stempel hast, dann werden sie dich fragen, wie bist du in mein Land eingereist? Und dann sagst du, hier über, von mir aus per Schiff. Ja, und wo ist der Stempel? Wie lange bist du hier? Bist du illegal durch das Land gereist? Und das kann problematisch werden. Ja. Auch mit Strafen, also Geldstrafen. Und das ist, habe ich gehört, ziemlich teuer.
Das Gleiche gilt auch für Südafrika. Ich bin damals zwischen Südafrika und Simbabwe kurz hin und zurück. Und du, egal, ob ich davor schon in Südafrika den Stempel drin hatte, das muss alles wieder auch neu gestempelt werden, damit die halt nachvollziehen können, wie lange war ich im Land, wann habe ich die Grenze übertreten und wann bin ich wieder zurückgekommen. Also
genau, und das ist extrem wichtig. Ja. Auf deine Frage hin, ich habe mich tatsächlich nicht vorbereitet. Ich hatte eine Goldregel. Also es ist an sich ganz einfach, die Landesgrenze zu überqueren in Lateinamerika. Also da hast du immer quasi eine Ausreise und kriegst einen Stempel. Dann kommst du
Musst
quasi...
Musst du da bezahlen dafür auch?
Nee. Das ist genau ein guter Punkt. Das ist ein Vorteil. Und ich glaube, zu viel zum Thema schätzen, was man hat. Der deutsche Pass ist so stark, dass man nirgends ein Visum braucht. Also zumindest in der Ecke. Mhm. Das heißt, jedes Mal, und ich sehe ja nicht unbedingt kolumbianisch aus, also ich bin jetzt kein Blonder, 1,90 und helle Augen, ich sehe aber auch nicht kolumbianisch. Was bedeutet, wenn ich meinen deutschen Reisepass ausgestreckt habe und ich den Mund zugemacht habe, bewusst, dann haben mich meistens die Leute keine Fragen gestellt, einfach nur Hallo und ich ganz normal Hallo, aufgemacht, Stempel drauf, willkommen und tschüss, ohne ein Wort zu sagen. Nicht, dass ich Angst habe, mal was zu antworten, weil ich kenne die Sprache, ich habe nicht so, sondern ich bin einer, der gerne schnell das Thema hinter mir haben will. Und je weniger Fragen, desto schneller will ich durch. Ich kann es so zusammenfassen, man als Deutscher wird ja quasi der rote Teppich ausgerollt, willkommen in meinem Land. Und das ist etwas, was ich als Kolumbianer so nicht kenne. Weil wir sind, also nicht, dass wir nicht willkommen sind, aber wir brauchen in vielen Ländern ein Visum und es ist nicht so einfach. Von daher schätzt das bitte auch und nutzt das insofern auch, dass die Deutschen überall willkommen sind und auch als sehr gute Gäste zu sehen sind. Mhm. Ja. Genau.
Ich glaube, das wissen viele Deutsche auch nicht.
Nee, genau. Das wie, wie wir einfach so durch Türen gehen, die uns schon geöffnet wurden und wir nicht erst vor einer verschlossenen Tür stehen.
So ist es. Und wir wissen, was vor verschlossenen Türen stehen ist. Und das solltet ihr auf jeden Fall wissen. Ich gebe dir einfach nur, also ich könnte 1000 Geschichten erzählen, ich gebe dir nur ein Beispiel. Als Kolumbianer in die USA zu reisen, auch als Tourist, brauchst du ein Visum. Mhm. Um das Visum zu beantragen, brauchst du mindestens 2-3 Jahre. Das heißt, du stellst einen Termin, also du beantragst einen Termin heute, 24 Juni von mir aus, Mai, und kriegst einen Termin im Januar 27. Dann gehst du dahin, die bewerten deine ganzen Unterlagen, zahlst du Geld im Vorfeld und dann sagt ein amerikanischer Beamter, nö, darfst du nie wieder hin. Mhm. Also darfst nicht hin. Als Deutscher füllst du was aus, gesehen und willkommen. Und das ist tatsächlich etwas, was ich glaube, die Deutschen gar nicht so richtig schätzen. Meine Erfahrung, solltet ihr aber, weil das ist, euch stehen die Türen offen, wie du was dir gesagt hast. Und macht das einfach mal. Das ist wirklich ein sehr großer Vorteil, den ihr habt. Denn wir haben, ich bin ja auch mittlerweile deutscher Staatsbürger.
Ja, ich bin jetzt ein bisschen emotional, weil das einfach auch rassistisch ist. Ne?
Es ist einfach crazy, kann man nicht nachvollziehen. Ne?
Kann man nicht nachvollziehen, aber ich spüre eine Ungerechtigkeit. Ne? Und das macht mich jetzt sehr, sehr emotional zu hören, dass es einfach, es ist nicht so, dass ich das noch nie gehört habe und dass ich nicht das weiß, aber jetzt nochmal irgendwie das direkt gespiegelt zu bekommen, das macht was mit einem.
Ja, und ich kann dir ein Beispiel geben und ohne, dass wir jetzt politisch werden. Ich glaube, in Mittel- und Südamerika braucht ein Amerikaner kein Visum. In Bolivien aber schon. Und zwar, da gab es politische Konflikte und dann, ich habe jemanden kennengelernt an der Grenze zwischen Peru und Bolivien, der in Peru geboren ist, aber amerikanischen Pass hatte und der musste zahlen. Und dann habe ich mir gedacht, ich verstehe schon, dass die Amerikaner Geld bringen ins Land, alles gut, aber wenn die Amerikaner von mir ein Visum verlangen, als Bolivianer Beispiel, dann kann ich als Bolivianer auch verlangen, dass ein Amerikaner bei mir im Land Visum braucht.
Also ja, richtig.
Ein bisschen habe ich das schon verstanden, auch dann, wenn er sich sehr geärgert hat über $200.
Tja.
Aber well. Ich glaube, das ist das, was wir im Leben so erleben, als normaler Menschen.
Ja. Ja. Mhm. Gut, es war in Deutschland ja auch nicht immer so. Ne? Also man, es kann sich auch schnell wieder umdrehen, ne? Diese Seiten.
Ja, so ist
es. Von daher sind wir eigentlich sehr zufrieden, wie es gerade ist.
Ganz genau.
Mhm. Soll so bleiben auch, ja.
Okay, back to the topic sabbatical. Wie hast du das Ganze finanziert?
Das war auch Teil des Projektplans. Ich habe versucht, meine Kosten auf null zu senken. Also meine Fixkosten in Deutschland, die ich habe, sprich BVG-Karte hier in Berlin, Miete, Handy etc., habe ich quasi gekündigt. Also die Abos, die ich hatte. Meine Wohnung habe ich untervermietet. Und ich kenne die Preise in München und in Berlin, deswegen habe ich nur die Kosten gedeckt, die ich hatte, also inklusive Internet, Strom etc., sodass ich dann meine Kosten auf null gesenkt habe. Das ist ein riesen Vorteil, weil all das, was ich ausgebe, ist nur das, was ich vor Ort habe. Es gab ein spezielles Programm von meiner Firma, wo ich quasi gearbeitet habe und mir nicht das gesamte Gehalt bezahlt wurde, sondern einfach nur ein Teil zur Seite gelegt wurde, so einem sogenannten Langzeitkonto. Und da habe ich einfach nur angesammelt, ungefähr ein Jahr lang. Und dann habe ich mich aus dem Langzeitkonto bedient, als ich im Ausland war. Das heißt, ich habe zwar nicht gearbeitet, ich hatte aber schon gearbeitet und dafür kein Geld bekommen und später bekommen. Das heißt, ich bekam auch ein bisschen Geld damit, ansonsten gespart. Der Vorteil ist aber in der Ecke, es ist günstiger als hier. Das heißt, je nachdem, natürlich hat jeder sein Tagesbudget, aber ich kann das auch gerne nennen hier. Wenn du im Hostel schläfst, nicht immer. Man braucht auch seine Ruhe, was ich dir gesagt habe, was deswegen ab und an habe ich mir ein Hotel gegönnt. Wenn man per Bus reist, wenn man nicht auf gutes Essen verzichtet, im Sinne von nicht teuer, sondern einfach gut, aber auch günstiger und Tagestouren macht, das ist ja der Grund, warum ich da bin, kommt man mit ungefähr 50 Euro, 60 Euro pro Tag all in Mittel- und Lateinamerika, in Südamerika, gut hin. Das heißt, das war ungefähr so mein Budget. Kannst du dir ausrechnen, 30 Tage mal 60 Euro sind um die 1.800, 2.000 Euro, aber da war alles drin. Bus, von Essen etc. Und genau, das Geld gibst du hier halt nur bei der Miete weg. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Ja. Das heißt, wenn man sowas macht, muss man unbedingt wissen, woher man die Mittel hat. Wenn man solche Programme von der Firma nicht hat, sollte man unbedingt sparen. Und das Budget hängt stark davon ab, wohin ich gehe. Wenn ich nach Norwegen gehe, 6 Monate Sabbatical, dann brauche ich 50 mal 10 pro Tag wahrscheinlich. Wenn man zu Ostasien, Lateinamerika, dann hat man so, glaube ich, ein gutes Gefühl mit dem Geld. Klar, alles ist abhängig, was ich mag.
Hast du eine bestimmte Versicherung noch abgeschlossen?
Ja, das war für mich mit das Wichtigste. Ich habe auch so eine Diebstahlversicherung, die ich nie gebraucht habe und ich bin froh drüber, weil nicht, weil ich eine habe, will ich sie nutzen, ich will gar nicht wissen davon, aber es beruhigt mich so wissen, dass wenn ich krank bin, gehe ich überall und ist alles gecovert, ja.
Du hattest auch eine
unbedingt ein Muss. Keiner hat mich danach gefragt übrigens. Als ich über eine Landesgrenze gefahren bin oder geflogen bin, hat mich keiner gefragt, ob ich eine habe. Unabhängig davon. Also man braucht keine. Das ist das Wichtigste. Mit das Wichtigste. Also holt ihr euch eine. Die kosten pro Tag lass es 1-2 Euro. Ja. Und dann ist man krankenversichert und aber auch, je nachdem, was man sonst noch on top will, aber ein Muss.
Du meinst die Auslandskrankenversicherung?
Ja, ja. Genau.
Warst du beim Arzt oder irgendwo?
Nein. Nee, Gott sei Dank nicht. Ja. Ich war auch Gott sei Dank krank. Vielleicht mal links und rechts Durchfall und mal hier eine kleine Grippe, aber genau, Durchfall, ich glaube, hat jeder, wenn man reist. Aber ansonsten alles gepasst, ja.
Hast du, frage ich mich noch, manchmal kann man Sachen nicht kündigen, weil du nicht umziehst, sondern weil du nur verreist bist oder dein Sabbatical ist ja kein Umzug, konntest du dann Verträge auch pausieren? Also zum Beispiel, ich weiß, es ist bei mir gerade ein Problem, ich werde vielleicht länger weg sein und dann kann ich nicht sagen, ich habe ein Sonderkündigungsrecht für meinen Mobilfunkvertrag und ich kann aber wohl rechtlich, kann ich den wohl pausieren. Wie hast du das gemacht?
Ich musste tatsächlich insofern machen, weil dass ich nichts hatte, was ich pausieren wollte. Das Einzige, was ich laufen lassen habe, war mein Handyvertrag, aber auch selbst den hätte ich pausieren können. Okay. Also bei mir ging das. Ich habe mich dafür entschieden, das war eine richtige Entscheidung. Weil die 10, 15 Euro, die ich monatlich zahle, waren mir extrem wert, insofern, dass man mal ab und an eine SMS von der Bank kriegt. Und wenn ich kein Handy, kein deutsches Handy habe, keine SIM-Karte, dann kriege ich kein SMS für Bestätigung meiner Überweisung und dann bin ich tot. Ja. Deshalb habe ich das bewusst nicht gemacht. Aber du kannst es definitiv machen, du musst dich einfach nur erkundigen. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich mein Abo von Verkehrsunternehmen kündigen konnte. Mit dem Vermieter habe ich auch geredet, hat auch funktioniert, Gott sei Dank. Deswegen war bei mir alles quasi fast auf null.
Wie hast du das mit den SIM-Karten gemacht in den unterschiedlichen Ländern?
Auch gute Frage. Ich habe tatsächlich mal ein Handy, was zwei SIM-Karten-Möglichkeiten hat und dann habe ich eine, die immer die lokale reingesteckt und die aus Deutschland und dann habe ich getauscht und ich bin ein digitaler Neandertaler, deswegen hatte ich immer Angst, dass ich da was einschalte und die ganzen Roaming-Gebühren kommen. Ich habe es aber auch gelernt in der Reise, dass ich da keine Angst haben muss, wenn ich aufpasse. Und dann habe ich hin und her geswitcht, wenn ich mal was gebraucht habe und es hat super funktioniert. Also mein Tipp ist, wenn das Handy das hat, dann lass die zwei SIMs drin und wechseln die SIM-Karte und problemlos funktioniert alles, ja.
Das geht bei dem herkömmlichen, bei dem diesen einen Anbieter, Eggphone, beim Eggphone geht das nicht, da kann man aber eine eSIM machen.
Genau.
Das ist also eine eSIM ist eine elektronische SIM-Karte.
Tipp aber, es ist extrem teuer. Ich habe meinem ersten Land, wo ich war, in Spanisch sprechenden Lateinamerika, habe ich meine eSIM und ich habe für 10 Tage 30 Dollar bezahlt, was mir in dem Moment sehr wichtig war. Aber später habe ich gemerkt, das ist sauteuer. Ja. Deswegen am besten lokal was zu kaufen, es ist super easy. Okay. Pass mitbringen, die richten alles ein und dann gehst du ums im Laden, hast Internet schon.
Ich habe immer Angst, dass ich dann die SIM-Karte, die ich rausmache, also zum Beispiel bei dem Handy, was ich habe, kann ich nur analog eine SIM-Karte einfügen.
Ja.
Und dann müsste ich die ja rausnehmen und die andere reinmachen. Dann habe ich Angst, dass ich die verliere, dass ich die dann irgendwo...
Ich glaube, ich würde einfach zwei Handys nehmen.
Ich habe keine Angst, weil ich da super ordentlich bin.
Okay.
Also ich bin... Ich bin schon, das wird sagt mir nach tatsächlich, aber da bin ich extra, weiß ich, wo ich... Also wenn du mir sagst, wo ist sie, ich weiß, wo sie ist.
Okay.
Genau.
Die Frage ist aber auch, zwei Handys ist auch so ein Stichpunkt. Denkst du, man braucht zwei Handys, falls man ausgeraubt wird?
Sehr guter Tipp. Woher weißt du das?
Ich weiß alles.
Ja, das gefällt mir.
Wir waren auch schon ab und zu mal auf Reisen.
Das und übrigens, diesen, ich wäre nicht auf den Tipp gekommen, tatsächlich. Mhm. Und jetzt dürft ihr raten, wer mir einen Tipp gegeben hat. Wo kam er her?
Aus Deutschland.
Genau. Mhm. Ein Deutscher, der hat sein Handy im Hostel liegen gelassen. Und ich war da und auf einmal 3 Stunden im Hostel habe ich musste was machen und so, sein Handy war alleine da. Und dann kam er abends, habe ich gesagt, sag mal, spinnst du? Wieso lässt du dein Handy da auf dem Bett? Du warst ja gar nicht da. Meinte, nee, war auch bewusst, etc. Ich habe 2 Handys und ich wollte, du hast 2 Handys. Meinte, ja, falls einer beklaut wird, dann habe ich immer mit, das andere nicht. Und dann haben wir gedacht, geile Idee.
Ja.
Also, wenn ihr es könnt, holt ihr euch ein zweites Handy, was sehr billig ist und immerhin funktioniert. Habt es immer bei euch, falls ihr ausgeraubt werdet mit was auch immer.
Genau.
Dann sagen, ja, sorry, hier hast du das Handy und weg ist. Weil die schauen jetzt nicht, ob du ein zweites Handy
klar,
hast.
Ja.
Genau. Also ist ein guter Tipp und macht das bitte. Das gleiche gilt übrigens beim Geldbeutel.
Ja.
Absolut.
Ein Alibi-Geldbeutel und ein Alibi-Handy, was natürlich auch irgendwie funktioniert, aber man hat immer noch die Auswahl, ich gebe dir das schlechtere Produkt oder das, wo
so
weniger
ist
drin ist.
So ist es. Also ich habe nicht gehört, dass die Leute es gebraucht haben, aber ich fand den Tipp extrem wichtig, weil man hat immer ein altes Handy zu Hause.
Mhm.
Genau.
Hast du sonst noch weitere Tipps für uns?
Boah, ich hatte viele. Also Reisetipps an sich. Ja, ich kann dir 2 Goldregeln geben, die mir extrem wichtig waren und ich nur ein einziges Mal gebrochen habe, aufgrund von es gab keine andere Möglichkeit. Die erste Goldregel besagte, niemals in einem neuen Ort anzukommen mitten in der Nacht. Weil ich meistens mit dem Bus angekommen bin, habe ich das immer so gesteuert, dass ich bei Tageslicht ankomme.
Ja, damit man auch mal was zu essen bekommt,
etc. Essen war mir nicht so wichtig. Mir ging es nur um Sicherheit.
Mm.
Also, dass ich ankomme, es ist Tageslicht und wenn du in einer Stadt in Lateinamerika kommst, wo Tageslicht ist, dann siehst du immer Menschen draußen, weil da arbeiten die Leute fast 24 Stunden. Deswegen, das war mir sehr wichtig. Die zweite Goldregel war, niemals eine Landesgrenze per Land mitten in der Nacht zu überqueren. Ah, okay. Aus dem Grund, du weißt ja nicht, was passieren kann. Ich habe ja vorhin gesagt, deutsches Pass, alles gut. Du weißt aber nicht, was passiert. Und wenn du da mitten im Dschungel bist, was überqueren willst, um 3 Uhr nach, abends, Nacht, und dann lassen sie dich nicht durch, was machst du dann?
Ja.
Tagsüber kannst du ein Taxi finden, um 3 Uhr morgens, weiß ich nicht. Deswegen, das waren für mich 2 Goldregeln, die ich gerne weitergeben kann. Und bei mir hat es wirklich immer gut funktioniert. Das ist meine Ausnahme, wo ich im Bus selbst schlafen musste. Also es ist eine lange Geschichte, aber super interessant. Ich musste im Bus selber schlafen. Die Qualität des Busses war sehr schlecht. Und ich habe neben 10 Bolivianern an der Grenze zu Argentinien geschlafen für 3-4 Stunden. Der Busfahrer ist in den Kofferraum des Busses reingegangen und hat da geschlafen auf einer Matratze. Also wow. Stellt euch mal vor.
Krass.
Aus dem Grund, dass er 6 Stunden Nachtfahrt hatte. Lass es nur 9 bis 3 Uhr morgens, 3-4 Stunden geschlafen hat und um 7 Uhr morgens die gleiche Strecke zurück. So viel zum Thema Arbeitsrecht und Stunden
Sicherheit
und Sicherheit und Co. Genau. Also ich will jetzt keine Angst einjagen, dass das überall passiert. In dem Fall war es so und ich wollte nicht in der Stadt irgendwo laufen, weil es war eine Grenze und ich war immer sehr aufmerksam, was Grenzen anging, weil da ist immer Schmuggel und Co. Und deswegen, der Bus hat gesagt, ich mache das, wenn du willst, kannst du im Bus schlafen. Das war eine große Herausforderung, weil ich Angst hatte, wir waren mitten im Nirgendwo, wir waren nicht an dem Busbahnhof, wir waren einfach nur im kleinen Dorf, abseits, es war dunkel und ich hatte Angst, beraubt zu werden, weil ich schlafe. Aber das war die einzige Ausnahme. Alles andere habe ich wirklich sehr gut geplant. Also planen insofern, dass ich das wusste. Ich habe das bewusst entschieden, ja.
Ja, klingt schon echt so, als ob du dich gut darauf vorbereitet hast und dir auch ja bewusst warst, was passieren könnte.
Ja.
Sagst du, das Sabbatical hat dein Leben verändert?
Komplett. Und zwar nicht nur aus dem Grund, Sachen kennenzulernen, Leute kennenzulernen, Orte, die magisch sind, sondern auch, wie ich das Leben auch so sehe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Leben anders gesehen hätte, sondern es ist bekräftigt einfach nur Sachen, die ich schon wusste, diese Aha-Effekte, die mir mal mein Leben auch begleiten werden, weil ich komme nochmal auf das Thema Privilegiertheit. Ich habe so viele Geschichten gehört von Menschen und ich hatte den Vorteil, dass ich die Sprache konnte, die es im Leben nicht so gut hatten wie ich, auch dann, wenn ich einer von denen bin. Dass ich mir gedacht habe, wenn wir alle wüssten in Deutschland, wie gut es uns geht, egal ob ich Bürgergeldempfänger bin, Manager bin, auf der Straße schlafe, auch da geht es mir im Vergleich zu dem, was ich da gesehen habe, auch extrem gut. Und das ist etwas, was ich immer wieder mir vor Augen führe. Und wenn ich mir schlecht geht hier, dann muss ich daran denken und dann weiß ich, mein Gott, du meckest auf hohem Niveau. Du musst einfach dir dessen bewusst sein, wie gut es mir geht. Und das tatsächlich hat mich die ganze Reise geprägt. Und ich war wirklich begeistert, als mir die Leute die Geschichten erzählt haben und sich geöffnet haben, einen völlig Fremden. Und ich auch was zurückgeben wollte. Das ist das zweite Learning, was ich gerne teilen will. Es ist nicht nur so, dass wir viel kriegen. Es ist auch so, und sorry, dass ich das auch so sage und verallgemeinere, dass wir allgemein in unserem Leben auch wenig geben, wenig zurückgeben. Und ich spreche jetzt nicht vom Geld auf dem Bettler auf der Straße zu geben, sondern einfach nur der Gesellschaft was zurückgeben. Und das, was ich entschieden habe, als ich mal vor Ort war und Geschichten gehört habe, ist, ich habe versucht, den Leuten, die mir das erzählt haben, aufgrund meiner Erfahrung, aufgrund meiner Leadership-Skills, die ich glaube zu haben, Meinungen zu geben, Tipps zu geben, damit sie ihr Leben verbessern können oder ihre Situation verbessern können. Und das hat mir extrem gut getan. Das heißt, angenommen, Franz, ich treffe dich und du sagst mir, weiß ich nicht, ich habe hier einen, also du hast mich jetzt mal eingeladen zu einem tollen Reiseort, den keiner kennt und du dir dadurch mal ein bisschen Nebengeld verdienen kannst. Dann habe ich versucht, meine berufliche Erfahrung, Marketing, Vertrieb, wie kannst du ein Geschäft so aufbauen, dass mehr Leute zu dir kommen? Mhm. Dann hast du gesehen, die Leute waren extrem dankbar, weil sie niemals auf die Idee gekommen wären, mal ein Schild zu bauen, eine Instagram-Seite, was ist Insta? Und das sind Momente, wo du denkst, wow, wie cool, dass ich was zurückgegeben habe. Und das hat wirklich meine Reise geprägt, weil diese Situationen kamen nicht einmal vor, sondern auch häufiger. Und die Leute haben es wirklich geschätzt, dass sie eine externe Meinung holen, wo sie nicht drauf gekommen wären. Das ist der Vorteil, wenn du viel reist. Du siehst viel, du achtest viel, du beobachtest viel und dann kannst du zurückgeben. Deswegen mein Tipp an alle, die hier zuhören, wenn ihr euch gesegnet fühlt, wenn ihr euch wenn der Meinung seid, ich krieg einfach viel vom Leben etc., dann tu einfach nur etwas und gib zurück, egal wie. Es muss nicht Geld sein, es kann auch Erfahrungen, es kann auch mal ehrenamtliche Engagement etc. Und es kann tatsächlich auch, es tut einem wirklich sehr, sehr gut.
Dankeschön.
Ja, das war doch jetzt ein Schöner Abschluss, oder?
Absolut.
Also warte, ich könnte mich jetzt hier Stunden mit dir noch unterhalten und wir kamen irgendwie noch gar nicht zu deinen besten Momenten, etc., aber die Zeit ist leider jetzt schon ganz schön vorangeschritten.
Ja.
Du bist ja auch eine kleine Labersocke.
Aber es war wirklich sehr informativ.
Absolut.
Also ich könnte mit dir einfach jetzt noch einen ganzen Tag weiterquatschen und trinken mal einen Kaffee con leche und dann...
Ja, danke,
also
danke,
gar
danke.
Kaffee.
Dann wie halt, heute gerade in der Kulturen ging auch.
Du kriegst halt ein Whisky on the Rock. genau, dann würde ich sagen, wir kommen zu unseren Abschlussfragen. Auch wenn das jetzt so ein krasser Cut ist, also ich war wirklich ganz schön mitgenommen jetzt, ne? So, du hast mich richtig, war in meinen Gedanken, habe ich die ganze Zeit alles vor meinen Augen gehabt. Das war schon wirklich toll. Aber wir müssen einfach jetzt einen Cut machen und wir laden dich einfach irgendwann nochmal ein. Und
genau.
Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu unseren Abschlussfragen. Franzi, magst du die stellen?
Na klar. Du kennst die Fragen ja schon, du warst ja bei uns schon mal zu Gast. Was sagst du, braucht man unbedingt im Handgepäck, wenn man ein Sabbatical macht?
Eine sehr gute Kamera. Definitiv. Und was ich mit Kamera meine, ist jetzt nicht diese riesengroße, die man extra eine Tasche braucht und einen Rucksack. Ich habe mir eine ganz kleine Kamera, digitale Kompaktkamera gekauft, wo ich wirklich tolle Eindrücke gesammelt habe. Und ich habe sie nicht nur für Fotos genutzt, sondern auch vor allem für Videos, weil ich den Moment einfach nur haben wollte. Und das kann man nicht immer unbedingt auf Fotos haben. Deswegen, es gibt günstigere für 200-300 €. Ich habe mir eine für, glaube ich, 500 €, was ein bisschen teurer war, aber von der Qualität besser. Und die sollte man unbedingt haben, weil man wird auch lange zehren von den ganzen Momenten und man wird sich auch daran erinnern und das ist echt der Investition wert. Ja, unbedingt. Ansonsten, klar, Reisepass, Kreditkarten, Geld und das mit der Schlafmaske, glaube ich, habe ich damals gesagt, auch ist wichtig, wenn man schläft. Und ich glaube, etwas, was man nicht packen kann, weil es jetzt nicht tangibel ist, aber man sollte die Neugier immer mitbringen, was Neues zu erleben. Und wenn man das hat, wenn man die richtige Einstellung hat, dann wird man das auf einer anderen Ebene genießen können.
Wow. Ja.
Hast du gut auf den Punkt gebracht.
Finde ich aber auch. Also ja, kann ich gut nachvollziehen. Sehr schön. Dann würde ich sagen... Letzte Frage, welches Lied hast du vielleicht auf deiner Reise viel gehört oder gibt es einen Song, den du sehr gut mit deinem Sabbatical irgendwie in Verbindung bringst und würdest du den heute auf unsere Handgepäck-Spotify-Playlist packen?
Also, da ich ja alleine unterwegs war und ich auch lange Busfahrten hatten, auch über Nacht und Internet war gar nicht gegeben, dann habe ich häufig Musik gehört und ich bin ja Reggaeton-Liebhaber. Leider oder Gott sei Dank, da streiten sich die Geister. Deswegen habe ich häufiger auch Reggaeton gehört und ich habe da ein paar Lieder gehört. Ich würde einfach mal sagen, also ich könnte dir jetzt keine nennen. Ich würde einfach mal die ganzen Hits, die aktuell laufen, die Reggaeton-Hits, die haben mir auch nicht nur deshalb geholfen, weil ich alleine war und so langweilig war, sondern auch haben mir meine Laune extrem nach vorne gebracht, weil ich ein bisschen down war. Und das tut immer gut. Also holt euch bitte die besten Lieder, die ihr mockt und packt sie auf die Packliste, weil ihr werdet auch viel Zeit haben für euch und Musik ist immer extrem wichtig, wenn man alleine und unterwegs ist. Genau. Für deine Playlist, du brauchst jetzt einen Namen, also es gibt einer meiner Lieblingssänger, der heißt Silvestre Dangond, ist ein kolumbianischer Reggaeton- und Vallenato-Sänger und das Lied heißt Justicia. Das ist auch so ein Reggaeton mit Vallenato und das habe ich auch sehr häufig gehört, weil er singt mit einer anderen Sängerin und das ist wirklich ziemlich cool. Also Justicia heißt es, Silvestre Dangond, kann ich dir gerne empfehlen.
Ich würde sagen,
gute Laune Musik.
Wir brechen jetzt hier das Interview ab, hören uns das Lied an und tanzen einfach in den Tag.
Genau, cool, super.
Sehr schön, na dann.
Tschüss.
Ciao.
Danke, ciao.
Und was packst du immer in dein Handgepäck? Dieser Podcast ist eine Produktion von Franziska Reinhardt und Sebastian Eichner.
Alex Exclusives. Weitere Informationen auf www.alex-berlin.de.